für den Petersdom zu malen, da kann es ja nie gut genug sein eigentlich. Da gibt es keine Obergrenze. Ja, weil die Bilder ja auch zum Beten sind, dachte ich, ich muss das selbst auch sehr betend angehen. Und habe also recht lange, ein paar Wochen meditierend, mich darauf vorbereitet. Und ich finde, die moderne Architektur hat viele tolle Elemente. Die weiße Wand in der Stube ist was Sinnvolles. Aber ich finde, der weiße, leere Kirchenraum eigentlich nicht ganz ideal. Ich finde eigentlich, der Glaube braucht Bilder, weil wir auch als ganze Menschen erlöst werden wollen und als ganze Menschen glauben. Und da gehören halt sinnliche Eindrücke aller Art auch dazu. Die große Frage ist ja, wie kann man die chaotischen Eindrücke unserer Welt, wie kann man die irgendwie zusammenbringen mit dem Anspruch, den wir als Christen ja haben, dass die Erlösung bereits begonnen hat.
Kommunikatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.
Es sind Szenen von Gewalt, von menschlichem Leid, Verzweiflung, Sterben, Tod. Die 14 Stationen des Kreuzwegs sind eine katholische Tradition, bildliche Darstellungen, die es den Betern ermöglichen sollen, das Leiden Christi nachzuvollziehen. Wie geht man als Maler heute mit so einem Thema um? Mein Name ist Benjamin Defen, ich bin Redaktionsleiter von communio.de und ich bin heute in Biel in der Schweiz im Atelier des Malers Manuel Dürr. Er hat gerade einen besonderen Wettbewerb gewonnen. Dürr wird Kreuzwegstationen für den Petersdom in Rom malen. Lieber Herr Dürr, schön, dass ich Sie heute hier besuchen kann.
Ja, guten Tag, herzlich willkommen.
Herr Dürr, der Petersdom ist ein aberwitziger, schwindelerregender Riesenbau, in dem ein Detail wie die Putten, die die Weihwasserbecken halten, so groß sind wie Kälber. Die Altarbilder sind meistens als Mosaiken ausgeführt, 10 oder 12 Meter hoch sind, voll von plastischen Monumentalwerken der bedeutendsten italienischen Künstler wie Michelangelo oder Bernini. Jetzt sollen dort bald Bilder von Ihnen hängen. Fühlen Sie sich dem gewachsen?
Ja, da kann einem schlecht werden, wenn Sie das so beschreiben. Ich versuche das eben immer ein bisschen zu verdrängen. Das Ganze hat ja wirklich was Surreales. Ich darf das beim Schaffen nicht immer vor Augen halten, was ich da genau mache, was ich da genau machen darf. Also was ja eine unglaubliche Ehre ist. Einerseits eine riesen Ehre, das machen zu dürfen. Auch, wie gesagt, eine riesen Herausforderung und einschüchternde Geschichte. Aber auch eben deswegen besonders interessant, weil es ja nicht nur Bilder sind, die dann ausgestellt werden, sondern die auch eine Funktion haben. Mhm. Und Bilder zu malen für Leute, die beten werden mit diesen Bildern, das ist schon mal eine ganz andere Aufgabe. Nicht minder einschüchternd, weil auch das natürlich selbst schon eine große Herausforderung ist. Aber das ist eine unglaubliche Geschichte und ich kann das selbst immer noch gar nicht ganz fassen. Ja.
Sie sagen es schon, Sie machen was eigentlich das Gegenteil von freier, autonomer Kunst ist. Sie malen Bilder mit einer ganz spezifischen religiösen Funktion. Sie malen Andachtsbilder, also Bilder, die Menschen zum Beten bringen sollen. Mhm. Was heißt das für Sie als Künstler? Ist das nicht eine Einschränkung Ihrer künstlerischen Freiheit?
Also ich glaube, dass ganz viele kreative Lösungen kommen auch von ihren Problemstellungen her. Und ich finde es eigentlich ganz interessant, mich darauf einzulassen. Im Praktischen muss ich schon sagen, dass jetzt die Kommission unglaublich viel Freiraum gegeben hat. Also denen ist wichtig, dass ich das als Künstler verantworte und einbringe. Aber es ist natürlich auch von meiner Seite her war ein Wunsch, das mit der Kommission zusammen zu erarbeiten. Also die Studien.
Also das ist eine Kommission, die der Bauhütte der Vatikanbasilika St. Peter,
genau,
die den Wettbewerb veranstaltet hat, die Bilder als Sieger ausgewählt hat und dann haben Sie mit denen...
Genau, mit denen habe ich dann die 14 Studien, Vorarbeiten, Skizzen besprochen und ziemlich detailliert auch, ist da lange gegangen. Aber am Ende waren das dann nur Empfehlungen und die haben uns eigentlich auch gefunden beim Prozess. Also denen war wichtig zu betonen, dass es wirklich... Ja, dass die künstlerische Freiheit gewahrt ist, aber eben, es ist schön, sich auf einen Kontext einzulassen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch versucht, farblich, ikonografisch auf den Kontext einzugehen. Und der Kontext, da ist zum einen dieser Bau, der farblich und ikonografisch schon gewisse Dinge mit sich bringt. Und zum anderen ist der Kontext natürlich eben auch, dass die Bilder eine Funktion haben, dass man beten können soll mit denen. Das hat zum Beispiel eine ganz praktische Konsequenz, dass die Lesbarkeit als Sequenz ein wichtiges Element ist. Ich hätte jetzt vielleicht intuitiv die Bilder sehr konzeptionell angegangen, hätte von jeder Station jetzt mir eine, ich sag mal, theologische Pointe vielleicht oder so eine Anfahrtsrampe gewählt, und hätte vielleicht die Sequenz ein bisschen unterbetont. Und mir wird es aber klarer, jetzt auch mit der Auseinandersetzung mit diesem Via Crucis, dass eben die Sequenz wichtig ist, dass man das nachvollziehen soll. Gleichzeitig ist mir auch bewusst, dass es nicht nur Betende die Bilder sehen werden, sondern dass auch Millionen von Touristen die sehen werden. Und an die richte ich mich auch. Oder die nicht ich mich, sondern richte sich die Basilika. Die ist ja für alle Menschen da, die da reinfinden. Und da glaube ich zum Beispiel, dass man ein klein wenig auch irritierende Momente, dass die wichtig sind oder hilfreich sein können, dass man die Geschichten, von denen man glaubt, sie schon zu kennen, mit neuen Augen ansehen kann. Also ich glaube, diese Anforderungen, die liturgische Funktion, auch das Setting, die ganz, ganz verschiedenen Rezeptionsweisen, die da an die Bilder herangebracht werden, das ist eigentlich eine ganz spannende, kreative Aufgabe für mich. So habe ich das verstanden, nicht als eine Einschränkung.
Wir sitzen hier im Atelier, ich sehe die Skizzen, ich sehe auch begonnene Bilder. Wir dürfen diese Bilder nicht zeigen öffentlich, aber wir können drüber sprechen. Und ich kann sagen, nach dem, was ich jetzt gesehen habe, stellen diese Bilder jetzt aber nicht die klassische Ikonografie auf den Kopf oder so. Worin besteht oder worin soll, wenn die Bilder fertig sind, denn die Irritation bestehen?
Nein, genau. Also die Bilder sollen einem Zweck zudienen. Ich habe mich da bewusst auch kreativ unter diesen Zweck gestellt. Die sollen erkennbar sein. Es geht da auch nicht so sehr darum, dass man dann den Manuel Dürr sieht, sondern dass diese Via Crucis wirklich in die Basilika passt. Also jetzt da irritierend, vielleicht werde ich dann in der Ausarbeitung, ich mal sehen, ob mir das natürlich gelingt, aber ich werde schon stilistisch in sehr verschiedene Richtungen gehen, was die einzelnen Elemente betrifft. Das heißt, die Ikonografie selbst ist vielleicht klassisch, die muss auch erkennbar sein. Ich habe dann doch auch versucht, die kompositorisch so zu gestalten, dass man ja frischen Blick drauf wirft. Das ist bei manchen Stationen eher der Fall als bei anderen. Aber am Ende wird dann auch die Ausarbeitung selbst, da werde ich wirklich versuchen, mich auf die Ergebnisse der Malerei der letzten Jahrhunderte zurückzubesinnen. Also auf klassische Renaissance-Elemente, dann aber auch das All-Over-Prinzip der Malerei. Also ich glaube, Jackson Pollock ist ein bisschen übertrieben, aber dass wirklich Farbe auf Leinwand als Stilmittel dann auch zum Zug kommt. Da ist man übrigens aber dann auch wieder im Mittelalter damit oder auch in der Renaissance selbst. Fra Angelico zum Beispiel hat ja mit genau solchen Mitteln schon gearbeitet. Also in dem Sinne ist das 20. Jahrhundert da nicht wirklich eine Neuheit oder so, ist nur in der Radikalität unübertroffen. Aber von den Stilmitteln her war das eigentlich der Renaissance-Malerei, war das immer, gab es da verschiedene Mittel. Und da versuche ich mich wirklich an einem breiten Spektrum von Möglichkeiten zu bedienen. Und hoffe, dass es dadurch gelingt, auch farblich, dass es frisch wirkt und dass man die Bilder erkennt, also was sie sind, aber auch, dass man sie sieht als hoffentlich einen kleinen Beitrag von einem Künstler aus dem 21. Jahrhundert verantwortet.
Sie haben von der theologischen Anfahrtsrampe oder so gesprochen. Wie sind Sie denn an die Sujets rangegangen? Eher intuitiv oder eher theoretisch oder kunsthistorisch? Wie geht man so eine Aufgabe an?
Ich habe versucht.
Oder wie gehen Sie so eine Aufgabe an?
Ja, weil die Bilder ja auch zum Beten sind, dachte ich muss es selbst auch sehr betend angehen und habe also recht lange, ein paar Wochen meditierend mich darauf vorbereitet. Habe dann auch als Stütze habe ich von Romano Guardini seine Kreuzwegmeditation genommen und habe die mehrmals so catched, sagen wir in der Schweiz, verdaut oder mir zu Gemüte geführt und meditiert und so. Und habe da Bilder entstehen lassen eigentlich, die ich dann in einem zweiten analytischeren Schritt versucht habe, in Formen zu gießen. Weil natürlich diese Bilder auch diese Intuitionen, die von den verschiedenen Stationen ausgehen, in unterschiedliche Richtungen geführt hätten, dass am Ende dann etwas entsteht, was Kohärenz hat, was also 14 Stationen, die zusammengehören und doch auch ihre Eigenständigkeit haben. Da war ein erster intuitiver Schritt wichtig, für die Inspiration und dann ein zweiter analytischer Schritt. Wie lässt sich das jetzt übertragen in echte ausgearbeitete Komposition? Und das ist ein sehr, sehr anstrengender Prozess, der zweite. Und jetzt, wo ich das mal gelöst habe und jetzt eigentlich in Anführungszeichen nur noch malen muss, ist es wieder zwar, jetzt kommt erst die harte Arbeit, aber ich sag mal, die mentale Arbeit, die anstrengendste, die habe ich jetzt schon hinter mir eigentlich mit dieser ersten Phase. Also das auch das Limitieren, das Wissen, wann etwas genug ist. Und wie gesagt, nochmal beim selben Thema, für den Petersdom zu malen, da kann es ja nie gut genug sein eigentlich. Da gibt es keine Obergrenze. Und es braucht dann schon Mut und irgendwie eine Art Überzeugung, die man gar nicht wirklich haben kann. Das ist jetzt gut genug so und das mache ich jetzt. Ich verlasse mich da jetzt auch ein bisschen auf die Kommission, die das auch abgesegnet hat. Am Ende muss ich dann denen vertrauen, dass sie wissen, was sie machen. Genau. Nee, also ich habe ehrlich Freude. Ich habe eine simple Lösung gewählt. Ich hätte auch eine komplizierte, verschachtelte, ich will nicht sagen esoterische, aber doch eine, die so zu, ja, Hermeneutik einlädt und sowas.
Verrätselt,
genau. Und ich habe jetzt mich wirklich entschieden, Bilder zu machen, die für auf den ersten Blick lesbar sind. Mhm. Genau.
Ja, gibt's eigentlich Vorbilder, an denen man sich da orientieren kann? Denn tatsächlich sind ja viele Kreuzwegstationen Gebrauchskunst oder Kunsthandwerk, Holz geschnitzt oder in kleinen, im Freien, in kleinen Häuschen, einfache, gar nicht besonders künstlerisch anspruchsvolle Reliefs oder sowas, ja.
Für mich ist, ich habe es schon erwähnt, Fra Angelico, also seine Malereien in den Zellen von San Marco, Kloster San Marco in Florenz, ist mir das große Vorbild da eigentlich, was das betrifft, weil die Bilder sind auch einfach lesbar, die haben eine liebliche Ausstrahlung und die sind also ganz fein gemalt und alles, aber ganz medial dann doch komplizierter. Und der zweite Blick, der sich dann auch lohnt, zu dem man dann eingeladen wird, durch diese, sag mal, den einfachen Zugang des ersten Blickes, da lohnt sich dann die Lektüre, weil die Farbe, wie die Farbe miteinander spielt, wie die Farbflächen dann funktionieren, die laden eben ein, das Bild dann nicht nur zu sehen als eine kohärente Szene, also die dann auch nichts weiter fordert, als dass man sie zur Kenntnis genommen hat, die lädt dann ein, dass man die Bilder dann wieder liest wie Schriftzeichen an der Wand, ein klein wenig. Also die Flächen sind schon hintereinander und die erlauben, dass man auch die Figuren gut erkennt. Aber dann plötzlich drängt sich dann eine zweite Leseart auf, wo man diese Flächen plötzlich erkennt als nicht im Widerstreit, aber im Gespräch miteinander liegend und dass sie eben kompositorisch so gemacht sind, dass man die als Schriftzeichen fast lesen kann, als Flächen an der Wand und nicht nur als Teilmomente eines Bildes, einer kohärenten Szene. Und ich glaube, das versuche ich auch, dass die Bilder dann am Ende einladen, dass man die einzelnen Elemente nicht nur als zufällige, als wahllose, kontingente Elemente einer Szene betrachtet, sondern dass man die alle eigentlich dann am Ende lesen kann als Schriftzeichen, die auch etwas Eigenes bedeuten wollen. Was dann oft schwierig zu versprachlichen ist. Aber am Ende sollen die Bilder dann näher wieder an der Ikone sein, wo das ja dann auch der Fall ist. Die Ikone, eben anders als das Bild der Renaissance, will nicht primär eine kohärente Szene zeigen und eine Geschichte erzählen, was ja beim Via Crucis schon der Fall ist. Aber die Ikone hat dann nochmal ein zweites Anliegen, nämlich sind die im Bild gezeigten Dinge haben eine gewisse Präsenz und diese Präsenz ist eben nicht imaginativ im Bildraum, sondern die ist im liturgischen Raum, im Kirchenraum präsent. Also ich versuche da visuelle Strategien zu wählen, wie man diese zweite Leseart noch ermutigen kann, die dann durchaus komplizierter ist und hoffentlich der ersten zudienlich ist und die noch verfeinert und erweitert und aber nicht mit der konkurriert.
Ich sehe hier zwei Skizzen von Kreuzwegstationen, wo im Bild sozusagen ein Rahmen gemalt ist. Ja, also einmal die sechste Station, Veronika reicht Jesus das Grabtuch und einmal die Grablegung.
Schweißtuch.
Das Schweißtuch und einmal die Grablegung. Und das sind die einzigen beiden von allen 14, die so davon abweichen. Wie kommt es dazu?
Ich dachte, es ist eine große Thematik. Im Prinzip ist natürlich überall, die ganze Inkarnation hat das zum Thema, das ganze Leben Jesu, auch sein Leiden. Aber ein spezifisches Sujet ist halt eben, welcher Art ist dieser Erlöser? Und im Bilderstreit später hat man dann hat man dann gesagt, wenn Christus Mensch war und wirklich man den anfassen konnte, dann kann es auch ein Bild von ihm geben. Und also um diesen Abdruck im Schweißtuch oder auch im Grabtuch, daran hängt eigentlich das zentrale Mysterium der Inkarnation. Und ich habe versucht, eine Bildformel zu wählen, die als Bild im Bild gelesen werden kann, weil halt da in spezieller Weise diese Aussage gemacht werden soll oder dieses Mysterium ins Zentrum gerückt werden soll, dass wir eben eine Geschichte vor uns haben, die man lesen kann als eine kohärente Szene, die man auch als ein Heilsmysterium lesen und verstehen kann und wo halt eben dann die Pointe ist, am Ende muss ein Bild auf dem Tuch möglich gewesen sein, weil wir es mit einem echten Menschen zu tun hatten. Wenn also Christus echt Mensch war, dann steht und fällt alles mit dieser Tatsache, dass eben ein Bild möglich ist. Und ich glaube, dass diese Tücher gerade für den Maler auch deswegen vielleicht so interessant sind, weil ich selbst mich ja täglich mit Tuch beschäftige und Bilder Christi auf Tuch bringe, dass es Traditionen gibt, von denen ich ja selbst herkomme, wo man sich auch schwer tat mit Bilden.
Ja, da wollte ich nachfragen. Wir sind in der Schweiz, Sie sind nicht katholisch.
Genau.
Ihr hat es den Bildersturm gegeben im Zuge der Reformation und die Undarstellbarkeit Gottes ist ganz stark betont worden. Und die reformierten Kirchen sind frei von Bildern.
Genau.
Ist das nicht jetzt auch verrückt, dass wir hier in Biel bei einem reformierten Maler sitzen und diese Kreuzwegstationen sehen?
Ja, wahrscheinlich schon. Ich will auch sagen, vielleicht gibt es historische Gründe, die das plausibilisieren, lokal, was immer. Ich will jetzt nicht da meine eigene Tradition völlig schlecht machen, aber an diesem Punkt habe ich natürlich schon komplett gebrochen mit diesen Intuitionen. Ich finde, die moderne Architektur hat viele tolle Elemente, aber die weiße Wand in der Stube ist vielleicht hat was Sinnvolles, aber ich finde der weiße leere Kirchenraum eigentlich nicht ganz ideal. Ich finde eigentlich, der Glaube braucht Bilder, weil wir auch als ganze Menschen erlöst werden wollen und als ganze Menschen glauben. Und da gehören halt sinnliche Eindrücke aller Art auch dazu. Und es ist gewissermaßen, ich glaube, eine Schwäche des reformierten, des protestantischen Glaubens, dass halt diese Schriftfokus gibt. Wie gesagt, vielleicht hat es eine historische Berechtigung, aber heute brauchen wir eigentlich Bilder. Und ich glaube, da bin ich also ganz eher Teil der anderen Hälfte der Kirchengeschichte oder beziehungsweise eben auch die Byzantiner haben sich ja früh um diese Fragen getan und ich bin also da sicher mit den Bildbefürwortern. Es ist ja gerade fantastisch, dass Christus Mensch war, dass ich als Mensch mit all meinen menschlichen Empfindungen in einer gewissen Form Anteil haben kann an seinem Leben. Und das muss eigentlich betont werden und da gehören halt Bilder auch dazu. Wir haben zum Beispiel auch mit der Kommission entschieden, keine Heiligenscheine zu malen in allen Stationen. Ich hatte in den Skizzen die noch drin. Es sind auch kompositorisch, grafisch ein gutes Element. Aber mit der Kommission haben wir dann entschieden, dass wir das nicht machen wollen, weil wir eben diese Menschlichkeit Christi in den Vordergrund rücken wollen.
Ja, im Kolosserbrief steht das. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes.
Genau.
Damit wurde begründet, dass man ihn dann darstellen kann und damit auch ein Bild Gottes hat.
Genau.
Jetzt gibt es eine Aufgabe, die im Religionsunterricht manchmal Kindern gestellt wird von den Religionslehrern. Kinder sollen mal malen, wie sie sich Gott vorstellen. Was hätten Sie da gemalt?
Das ist eine sehr gute Frage. Für mich war so diese Formel Vater im Himmel. Ich habe einfach als Kind immer Vater im Himmel gebetet. Also war so. Ich habe mir aber nie, wie manchmal suggeriert wird, Gott ist kein weißer alter Mann mit Bart und sowas. Ich habe mir den nie so vorgestellt. Also ich hatte, glaube ich, nie wirklich ein Bild von Gott, obwohl der für mich immer so ganz intim Vater im Himmel hieß, im Gebet. Ich glaube schon, es ist schwierig, sich zurückzubesinnen, was man als Kind getan hätte. Ich glaube schon, ich hätte Jesus gemacht und gemalt. Und zwar spezifisch, glaube ich, wenn ich es mir jetzt so rückprojiziere, Jesus im Boot mit den Jüngern im Sturm.
Warum?
Dass Christus so schwach und verwundbar in Form eines Menschen in einer kleinen Holznussschale, einem kleinen Boot, da in diesen Chaosmächten zu versinken droht, aber die echten Machtverhältnisse durch diesen äußeren Anblick da gar nicht gegeben sind, dass die wirklichen Machtverhältnisse vielmehr umgekehrt sind. Ich glaube, Jesus im Sturm, einerseits Mensch, ausgesetzten Naturkräften, oft auch überwältigt vielleicht vom äußeren Anblick her den Naturkräften, aber da am Ende dienen die dann ihm zu eigentlich oder unterstehen ihm völlig. Ich glaube, dieses Bild hat mich, mein inneres Bild von Christus ist eigentlich Christus im Sturm, gewissermaßen, weil natürlich auch die große Frage ist ja, wie kann man die chaotischen Eindrücke unserer Welt, jetzt gerade auch, wenn man die Nachrichten liest, wieder immer öfter, wie kann man die irgendwie zusammenbringen mit dem Anspruch, den wir als Christen ja haben, dass die Erlösung bereits begonnen hat, dass das Königreich Gottes im Kommen ist. Also diese chaotischen Mächte und diese Christus, die zentrale Figur, auf die wir uns beziehen, zusammenzudenken, das ist irgendwie eine besondere Herausforderung. Ich glaube, gerade auch die Maler müssen, oder die Künstler, Künstlerinnen aller Disziplinen müssen sich ja immer wieder diese Frage stellen, wie kann man Erlösung verkünden? Das wurde ja eigentlich verboten, nach dem, ja, so Adorno und sowas. Die haben eigentlich die künstlerische Verkündigung von Erlösung untersagt. Ein bisschen zu streng, man kann sich da nicht dran halten, man kann auch das verstehen in seinem historischen Zusammenhang. Aber ich glaube, die Christen müssen da wirklich an dieser Hoffnung, diese Proklamation festhalten. Erlösung ist möglich, deswegen ist auch eine schöne Darstellung möglich. Also deswegen können die Künstler es auch mit schöner Form verkünden, auch wenn wir gleichzeitig nicht vergessen, was die Abgründe sind und wie die Welt chaotisch und bedrohlich sein kann. Ich glaube, christliche Kunst muss beides zugleich sehen. Den Sturm und aber auch Christus, der die Fassung nicht verliert und der am Ende dann auch dem Sturm Ruhe gebieten kann.
Sie sagen, der Künstler soll Schönheit darstellen. Ja. Sie malen jetzt aber Bilder des Leidens und des Schreckens, der Trauer und Verlassenheit und so weiter. Also das war eben die Passion. Sie malen die Passion. Kann man eigentlich den Schrecken der Passion schön darstellen?
Also da ist jetzt der Petersdom natürlich das beste Beispiel, beziehungsweise spezifischer Michelangelos Pietà. Das ist ja ein Kunstwerk von unglaublicher Schönheit. Und wenn man aber mal sich vergegenwärtigt, was man da genau sieht, eine Mutter, die ihren toten Sohn in den Armen hält. Das ist eigentlich das so ziemlich das Schrecklichste, der Albtraum aller Eltern, die eigenen Kinder zu überleben. Also auf dieser Ebene kann ja jede nachvollziehen, wie abgründig das Leben sein kann. Ich glaube auch, dass man an dieser Stelle mit dem Via Crucis spätestens da alle irgendeinen Zugang finden, eine Mutter, die einen toten Sohn hält. Und gleichzeitig hat das Kunstwerk so eine Ausstrahlung, jetzt Michelangelos Pietà, dass da ja seit Jahrhunderten Millionen von Menschen, ja, ich sag mal fast eine Ahnung, eine kleine Ahnung davon haben, wie auch sowas Schreckliches irgendwie erlöst sein kann. In einer ganz kleinen Weise ist es Michelangelo gelungen, dieses Schreckensbild in ein Bild eines Triumphs oder zu verwandeln. Und wenn es Michelangelo gelingt, im ganz Kleinen, vielleicht kann man dann Gott zutrauen, dass es im ganz Großen auch irgendwie richten wird. Also ich glaube, ganz im Kleinen gibt die Kunst da eine Ahnung davon, wie ja noch das Niedrigste und noch das Abgründigste irgendwie Teil sein kann einer Hoffnung. Und jetzt kommen wir eben wieder genau in das Gebiet. Nimmt man das Böse ernst genug, wenn man sie malt, als hätte sie ihren Stachel schon verloren? Auch meine Bilder werde ich versuchen, die eigentlich so zu malen, dass sie nicht, wie es auch Traditionen gibt, abgrundtiefes Leid und Übel und Not zeigen, sondern eigentlich schon erlöste Bilder sind. Es sind Bilder, die eigentlich schon Ostern, die schon aus einer Tradition kommen, wo Ostern dann die große Pointe ist. Also ich glaube, ich versuche das erlöst zu zeigen. Auch mein Christus wird jetzt in den Bildern nicht blutüberströmt sein. Ich glaube, es sind Bilder, die schon den Triumph zeigen. In gewisser Weise, in der Form. Hoffentlich ist es eine komplizierte Vermittlung von Form und Inhalt, dass eben beides möglich ist, dass man das Leiden nachvollziehen kann und gleichzeitig das Leiden, man das ansieht mit der Proklamation von Auferstehung oder mit der Grundahnung, dass das Leiden selbst schon in einer gewissen Form überwunden ist, auch wenn es uns noch plagt und noch so nahe ist.
Sie haben eben die Kunstdebatten des 20. Jahrhunderts angetippt, Adorno genannt. Ich habe gehört, Sie haben am Anfang in der Schweiz an einer Kunsthochschule studiert und haben Sie dann verlassen und haben etwas anderes gemacht. Können Sie mal was darüber erzählen, wie da Ihr Weg war und wie Sie dann in diese Tradition gefunden haben?
Also ich wurde von meiner Mutter früh ermutigt, das ernst zu nehmen, das Malen, das Zeichnen, habe dann gedacht, ja, dann melde ich mich mal, wo man das lernen kann, irgendwo an und habe dann naheliegend das in der Gegend getan Und das Problem an diesem Ansatz, der da vermittelt wurde, war, dass das oberste Gebot war Originalität. Man muss originell sein. Und das heißt aber leider, so gut das klingt, originell zu sein ist ja was Positives, aber so gut das klingt, heißt es in der Praxis, heißt es, dass man alle Beispiele der Exzellenz ignoriert und sich dann eine Nische sucht, gewissermaßen zwischen diesen Beispielen der Exzellenz. Und vielleicht gibt es gute Gründe, warum diese Nischen unbewohnt sind zwischen dem, was schon gut ist. Also in der Praxis heißt es eigentlich, tue nicht das, was andere schon gut können, sondern finde dein eigenes kleines Gebiet. Und ich dachte, dass man in keiner anderen Disziplin je das so angehen würde. Schau mal nicht, wo... schau mal nicht, was haben die klügsten Philosophinnen geschrieben und versuche dann zu philosophieren. Wenn man von Anfang an sagen würde, vergiss, was Platon und Aristoteles gesagt haben, mach dir deine eigenen Gedanken. Man sieht sofort, dass man das so nicht machen würde. Fußballer orientieren sich erst an Messi und Ronaldo und erst dann irgendwann entwickeln sie den eigenen Stil. Also ich glaube, man muss in jeder Disziplin eigentlich die besten Beispiele der Exzellenz vor Augen halten und sich dann denen orientieren und dann versuchen, später was Eigenes beizutragen, wenn man so weit überhaupt dann kommt. Und in anderen Schulen, wo ich dann mich orientiert habe, ich bin dann nach Florenz gegangen und habe da an einer Privatakademie von russischen und ukrainischen Malern, die auch kaum Englisch konnten. Das war eher also wirklich vom Praktischen her die Ausbildung, weniger vom Theoretischen. Da war wirklich das Gegenteil. Da war gar nicht der Gedanke, dass man Kunst macht, sondern man lernt das wie ein Handwerk. Und vielleicht, wenn man...
Aber ein anspruchsvolles Handwerk.
Aber ein anspruchsvolles. Und die Idee ist dann, wenn man jahrelang das macht, am Ende hat man dann vielleicht der Kunst etwas Kleines beigetragen. Aber das ist nicht die Idee, dass man von Anfang an originell ist. Das Gute an der Methode ist, dass man halt sich wirklich an den besten Beispielen orientiert, von denen unglaublich viel lernen kann. Und die Gefahr von der Methode ist vielleicht, dass man sich dann auch an einer Methode so sehr verschreiben kann, dass man von denen nicht mehr freikommt. Also es gibt natürlich dann auch Manierismen und so. Also ich sage jetzt nicht, dass dieser Approach in jeder Hinsicht der richtige ist. Aber ich glaube, für meine Zwecke war das wirklich wichtig, weil ich dachte am Ende schon, Bilder müssen eigentlich von allen lesbar sein und müssen schon... Die dürfen Schreckliches thematisieren, die dürfen Leid und Elend als Thema haben. Es muss ein komplizierter Begriff davon sein, aber Schönheit muss eigentlich schon in irgendeiner Form vorkommen. Und wie gesagt, wir brauchen einen komplizierten Begriff von Schönheit. Ich meine nicht hübsch, aber eigentlich muss das Bild, wenn ich von den Leuten erwarte, dass sie sich die Bilder anschauen, wenn sie sich die Zeit nehmen, meine Bilder anzuschauen, muss irgendetwas davon, was die Malerei leisten kann, übergehen. Und ich glaube nicht, dass es primär Prinzipien sind oder meine eigenen Meinungen oder Konzepte, die übertragen werden durch die Malerei, sondern ich glaube schon, dass am Ende, was alle Malerei eint, irgendetwas sich transportiert, was in der Form auch steckt, wo in Form Inhaltsvermittlung geschieht, auf einer komplexen Weise, dass man am Ende, oder einfach gesagt, man ein schönes Erlebnis hat oder ein Erlebnis hat von Schönheit.
Jetzt leben wir in einer Zeit, in der überall Bilder sind, digitale Bilderflut. Es ist auch ganz einfach, Bilder zu erstellen. Man braucht noch nicht mal fotografieren, sondern man kann das auch irgendwie die KI machen lassen und so.
Ja.
Was bedeutet es in so einer Zeit, wo man sozusagen alle überschüttet werden mit Bildern, jetzt ganz langsam, Schicht für Schicht, wochenlang ein Ölgemälde?
Ja, genau. Genau. Für mich war das immer ein spezielles Erlebnis, weil man sich heute... ja, wirklich selten so festlegen muss. Man hat eigentlich die Ctrl-Z-Funktion bei aller Arbeit am Computer. Man kann alles rückgängig machen, man kann verschiedene Drafts und sowas machen. Jetzt verschiedene Skizzen kann man auch bei der Malerei machen, aber am Ende muss man sich dann festlegen auf ein Bild, auf eine Idee und muss dann wochenlang und monatelang und jahrelang zum Teil an diese Idee glauben und sich also hingeben an diese Idee. Eine Form von Commitment ist da irgendwie wichtig. Und ich glaube, da unterscheidet sich halt das Bild dann schon enorm von dieser Bildökonomie aus dem Internet, wo eben die Zuverlässigkeit überhaupt nicht mehr gegeben ist, die Dinge nicht mal wirklich gemeint sind oft. Also auch unsere Meinungen, die wir da von uns geben oder die von sich gegeben werden, die sind dann oft so flüchtig und so Momentaufnahmen und Impulse und Eindrücke und auch noch die dramatischste Story verschwindet wieder nach 2 Tagen. Und diese verwirrte Innenlandschaft, die da entstehen kann durch den Bildkonsum, das Malen selbst, aber ich glaube auch das Bild betrachten von einer ganz anderen Art. Und vielleicht können wir diese Kompetenz wieder zurückgewinnen als Menschen, die sich eigentlich danach sehnen, dass die Dinge verantwortet sind, dass die Dinge Substanz haben oder dass etwas dahinter steht. Und mindestens, was man sagen kann, hinter der Malerei muss stecken eine echte Absicht, monatelang, um jedes Detail zu ringen. Was immer gesagt wird mit der Malerei, ist ernst gemeint. Für mich sind die Bilder gerade auch, weil sie körperlich sind, weil sie im Raum stehen, weil sie eine Textur haben, die das Licht unterschiedlich fängt, weil man sich selbst zu denen näher und weiter weg steht, weil man sich selbst zu denen verhalten kann, man die auch wiederkehrend besuchen kann, haben sie auch eine ganz andere Funktion als die Screens. Der Screen ist ja wie so ein austauschbares Fenster, wo ich dann gewissermaßen überall hinreisen kann. Und das Bild ist da eben in dieser Hinsicht gerade umgekehrt, dass man da eben nur sehr mühsam hinkommt, dann aber eigentlich auch diese Auseinandersetzung mit dem Gezeigten vielleicht auch eine gewisse Tiefe hat, die man auf dem Screen halt nicht erreicht.
Manche sagen dann, ja, aber gerade wegen dieser Bilderflut ist es doch gut, wenn ein Sakralraum da, eine Kirche, also im wohltuenden Kontrast dazu, keine Bilder hat. Das wird auch in katholischen modernen Kirchen so gesagt, also in Kirchenneubauen der letzten Zeit. In Leipzig gibt es eine, die vor ein paar Jahren gebaut wurde, in Berliner Hedwigskathedrale verzichtet man auch weitgehend auf Bilder, und in diesem Zusammenhang wird dieses Argument gebracht, bin doch sowieso so überschüttet von Bildern, braucht man doch in der Kirche, um sozusagen sich zu fokussieren, nicht auch noch diese Bilderflut. Was würden Sie da antworten?
Also da wäre ich, glaube ich, ich würde da einen toleranten Weg gehen und sagen, ganz verschiedene Konzepte mögen richtig sein für verschiedene Let a Thousand Flowers Bloom. Also ich würde sagen, warum nicht? Ich komme halt aus dieser Richtung und ich finde halt, dass am Ende dann wirklich diese, es gibt ja gewisse Bedingungen, wie Abstraktion und Reduktion gelesen werden können als ein Statement, als eine Aussage. Und ich glaube, dass wir heutzutage im Zeitalter von minimalistischer Mode und Möbeldesign und sowas irgendwie die Bedingungen nicht mehr so ganz da sind, dass man Reduktion wirklich als ein Statement liest. Ja. Man kann ja dann eigentlich diese Reduktion von Banalität kaum unterscheiden. Also eine weiß gestrichene Wand im sakralen Raum hebt sich ja dann phänomenologisch so erlebnismäßig nicht so wirklich ab von einer weißen Wand irgendwo im Bahnhof oder sowas. Ja. Und ich glaube, in dem Sinne bin ich gar nicht sicher, ob der Effekt dann wirklich so liest, wie sich manchmal diese Leute das vorstellen. Und da würde ich dann halt sagen, vielleicht sind halt Bilder, die Mosaike zum Beispiel oder eben auch die Ölmalerei, sind halt Bilder, die ganz anders funktionieren. Und ich glaube, da liegt eine Stärke drin, die man nutzen sollte. Das sage ich natürlich als Maler, das ist klar, das würde ich ja sagen. Aber vielleicht würde ich halt nicht malen, wenn ich das nicht so sehen würde. Oder jedenfalls nicht kirchliche Kunst oder der Versuch wagen, sakral zu malen oder sakrale Kunst zu malen.
Der Maler Michael Trigel hat mir mal im Interview gesagt, über bilderlose Kirchen, um sich ästhetisch aus der Verlegenheit zu ziehen, verzichtet man auf Bilder und macht es sich damit vielleicht doch zu einfach. Hat er recht?
Michael Trigel ist ein sehr, sehr kluger Mensch, für den ich große Bewunderung habe. Ich würde sagen, der hat sicher recht, der weiß auch, wovon er spricht. Kunst, auch wie ich sie mache, hat eigentlich den Anspruch, sich an Menschen zu richten und auch sich deren Urteil zu beugen. Und das ist natürlich schwierig. Wenn ich Kunst mache, die jenseits der Maßstäbe ist, die jenseits der Kriterien, der Bewertungskriterien, dann kann ich auch nicht wirklich viel falsch machen. Das gilt nicht für alle, aber für manche abstrakte Kunst muss man sagen, gilt das schon. Die ist gewissermaßen jenseits der Maßstäbe, die auch normale Menschen ans Werk heranbringen können. Meine Bilder sind so gemalt, dass jedes Kind beurteilen kann, ob sie gelungen sind oder nicht. Jeder erkennt, ob Gesichter überzeugen, ob der Ausdruck da ist, ob die Farben stimmen und sowas. Also meine Bilder sind in dem Sinne verwundbarer. Ich mache mich auch verletzlich mit dieser Art und Weise. Und ich glaube, dass man nicht Angst haben sollte, auch jetzt das kirchliche Sicht oder sowas, für Institutionen, die etwas wagen, eben sich nicht aus der Affäre ziehen mit einem vermeintlichen, einer Lösung, die sicher kein Fehler ist. Ich glaube, man muss Fehler wagen, wird dann auch viele Fehler machen, aber ich glaube, insgesamt wird die Kunst profitieren davon, wenn Künstlerinnen und Künstler sich verletzlich machen und etwas versuchen, was normale Menschen beurteilen können. Ich glaube, dadurch wird es wieder öfters der Fall sein, dass man sagen kann, diese Künstlerin ist gescheitert. Aber immerhin werden die Leute dann an einem Museumsbesuch noch oder einem Kirchenbesuch noch Interesse haben, weil im Moment ist ja der Fall, niemand macht Fehler, aber es ist halt auch so sehr jenseits der Lebenshorizonte und der Perspektiven, die Menschen mitbringen, dass das halt eben auch völlig irrelevant wird. Und ich glaube, Kunst, die in dem Sinne keine Fehler macht, weil sie sich ihre eigenen Regeln derart setzt, dass man sie gar nicht je wieder beurteilen kann, außer man ist Teil einer ganz geschulten Elite von
Kunstkritikern.
Von Kunstkritikern. Ich glaube, da geht dann mehr verloren, als gewonnen wird. Und ich würde sagen, ich für meine Zwecke will lieber zurück zu einer Kunst, die sich an normale Menschen richtet, damit verletzlich ist, aber eben halt auch die Hoffnung besteht, dass aus dieser kleinen Schachtel dem Atelier rauskommt eigentlich. Gewissermaßen haben sich Kunstschaffende zurückgezogen in ihre eigene kleine Welt, wo ihre eigenen Regeln gelten. Und diese Kunst für seine eigenen Zwecke, das hat auch seine historische Berechtigung und ich will da auch gar nicht das völlig negativ sehen. Kunst braucht ihre Freiheit, aber wenn sie dann, wenn die eigene Freiheit dann nur um den Preis erkauft werden kann, dass man sich so isoliert hat von den Zwecken und Anliegen normaler Menschen, dass man am Ende dann auch nicht mehr verstanden wird, dann glaube ich, ist man zu weit gegangen. Und ich würde versuchen, von da aus ein paar Schritte zurückzugehen und eben auch zu sagen, es kann eben sein, dass ich male, ohne primär jetzt mich selbst inszenieren zu wollen. Ich habe keine Mühe damit, einem anderen Zweck zu dienlich zu sein, künstlerisch. Das widerspricht dann eigentlich nicht meinem Gefühl als Künstler, weil ich als Künstler gar nicht die maximale eigene Freiheit als oberstes Prinzip verteidige eigentlich. In dem Sinne fühle ich mich ganz wohl, jetzt für den Petersdom zu malen, in der Art und Weise, wie es angebracht scheint.
Manuel Dürr, vielen Dank für das Gespräch.
Kommunikatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.